Dann sage ich mal herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast heute, direkt mit einem Interview im Lokal Sneak In im 7. Bezirk. Mir gegenüber steht der Michael Murg, CEO von Brickwise. Und heute sprechen wir vor dem Publikum. Und ich würde dir vorschlagen, wenn irgendeine Fragen hat, dann bitte zum Schluss. Und ja, Michael, servus. Danke für die Einladung, dass wir heute ein Interview machen können mit dir.
Danke für die Gelegenheit.
Grob zum Interview selbst. Ich habe es aufgeteilt in 4 Kategorien, eben direkt zu Brickwise, Immobilien, Steuern und in weiterer Folge dann, wohin es mit Brickwise geht in Zukunft. Und wie wir wissen, gelten ja Immobilien eigentlich als das Gold aus Beton, sage ich mal. Das ist ja der Traum vieler Menschen, dass sie in ihrer eigenen Immobilie wohnen können und dort alt werden können. Andere hingegen sehen die Wohnung halt eher als Wertanlage, als Cashbringer. Und die Einstiegsbarriere ist halt für ein Normales immer relativ schwer oder oftmals schwer. Hohe Kredite, hohes Risiko. Und aufgrund der rapiden gestiegenen Preise ist es relativ schwer, dass man heute für Investment überhaupt noch einen Kredit bekommt von einer Bank, von irgendwelchen anderen Finanzinstituten. Und da kommt aber Brickwise ins Spiel, denn ihr sprecht eigentlich von der Revolution des Immobilienmarktes. Bevor wir jetzt mal loslegen zu Brickwise, würde ich mal vorschlagen, du kommst ja eigentlich aus der Finanzbranche. Was hat dich bewogen, dass du eben Brickwise gründest?
Ich gehe vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Ich komme eigentlich aus der technischen Informatik, das ist meine Schulbildung. Ich bin dann in die Finanzbranche gewechselt, war dann eine Zeit lang in der Finanzbranche tätig und bin dann in die akademische Welt gewechselt. Also ich sage, mit meiner Brust schlagen zwei Herzen, ein akademisches und ein Unternehmerherz oder ein Startup-Herz. Und im Rahmen meiner akademischen Arbeit oder im Zuge der Forschung habe ich mich sehr stark mit dem Thema Finanzmärkte und vor allem auch mit dem Thema, wie entscheiden Investorinnen und Investoren eigentlich, in was sie investieren. Also es geht um Entscheidungsverhalten. Und da gibt es 3 Dinge, die da immer wieder aufgekommen sind, wie Investorinnen und Investoren entscheiden. Das erste ist, man will das Gefühl haben, zu verstehen, was man da eigentlich tut. Ja, das hätte man eigentlich, klar, eine Neiderkenntnis sozusagen, aber das ist gerade bei Immobilien ist das sehr stark gegeben, weil jeder von uns ist in einer Immobilie aufgewachsen. Man hat das Gefühl, man versteht, was man tut, man kauft eine Immobilie, man vermietet sie, man hat eine Rendite, das ist es eigentlich. In der Realität ist es komplexer, aber man hat zumindest das Gefühl, dass es einfach ist. Das zweite ist, Menschen investieren dann gerne, wenn sie die Investments mit ihren Sinnesorganen begreifen können. Also sie sehen können, sie angreifen können, sie vielleicht sogar mit nach Hause nehmen können und wie es bei Immobilien noch ist, vielleicht sogar hineingehen können. Aber aus dem genau gleichen Grund nehmen Menschen auch einen Goldbarren mit nach Hause, weil es vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und man kann es eben tatsächlich mit den eigenen Sinnesorganen erfassen. Das dritte ist der sogenannte Home Bias, also ein Verzerrungseffekt hin zu Heimatmärkten. Das bewirkt dann, dass Amerikanerinnen und Amerikaner am liebsten in amerikanische Aktien investieren, Deutsche, vor allem in deutsche Aktien und Österreicherinnen und Österreicher vor allem in österreichische Aktien und so weiter. Und beim Immobilienmarkt ist es noch ausgeprägter. Dort ist es sogar so, dass man gern in der Stadt investiert, in der man selber wohnt. Vielleicht sogar in dem Bezirk, wo man sich gut auskennt und idealerweise sogar in einer Gegend, wo man hingehen kann, wo man Gefühl hat, wie hat sich die Gegend in den letzten Jahren entwickelt. Ist es eine gute Lage, ist es eine schlechte Lage und so weiter. Und aus all diesen Gesichtspunkten heraus ist dann irgendwann die Idee zu Brickwise entstanden.
Sehr spannend. Ja. Also das mit dem Begreifen, das ist auf jeden Fall auch bei den Aktieninvestments immer wieder ein Beweggrund für die Leute, dass sie sehen, eine Coca-Cola zum Beispiel, da kann er investieren. Gehen wir mal zu Brickwise weiter. Viele von uns kennen ja das Thema Crowdinvesting. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Brickwise und dem klassischen Crowdinvesting, was man kennt?
Crowdinvesting dient vornehmlich dazu, Immobilienprojekte zu finanzieren. Das heißt, es geht darum, das Eigenkapital von einem Immobilienprojekt oder von einem Unternehmen zu stärken in Wahrheit, Risikokapital zur Verfügung zu stellen und mit diesem Risikokapital dann, vereinfacht den ganzen Prozess jetzt ein wenig, dann möglicherweise einen Fremdkapitalgeber zu finden, zu einer Bank zu gehen, der das ganze Projekt dann finanziert. Man hat eine fixe Laufzeit, man bekommt einen Zinssatz, aber man ist eigentlich nicht in die Immobilie tatsächlich investiert. Man tragt zwar die Risiken, sollte das Immobilienprojekt vielleicht nicht ganz so gut verwertet werden können wie eigentlich geplant, dann bekommt man ziemlich sicher weniger zurück, als man ursprünglich eingezahlt hat. Aber man ist nicht am Erfolg, an der Wertentwicklung tatsächlich beteiligt. Das heißt, es hat mit einem Immobilieninvestment, also mit dem sozusagen Kauf einer Anlegerwohnung oder dem Investment in einen Immobilienfonds beispielsweise eigentlich fast überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Risikokapitalinstrument, tolle Sache, super Erfindung, aber mit dem ursprünglichen Immobilieninvestments und auch dem, was ich jetzt gerade vorher angesprochen habe, mit diesen psychologischen Needs, die wir alle in uns tragen, damit hat es eigentlich nichts zu tun und die werden damit auch nicht befriedigt.
Bei Crowdinvesting wird ja oft zum Beispiel so von 6-7% an Rendite versprochen. Ist es trotzdem neben Crowdinvesting oder neben anderen Anlagen sinnvoll, dass man trotzdem bei Brickwise mit 2-3% im Durchschnitt investiert und das langfristig macht? Ist das trotzdem sinnvoll?
Es sind zwei völlig unterschiedliche Risikoklassen. Also einmal investiert man, wie gesagt, in ein Projekt mit entsprechenden Projektrisiken, operationellen Risiken, Marktrisiken, Zinsänderungsrisiken und so weiter. Bei Brickwise investiert man ins Immobilienrisiko sozusagen, hat also die Chance auf eine Wertentwicklung, hat die Chance, Immobilienrenditen, also Mietrenditen zu erhalten. Also wir schütten diese Mietrenditen ja monatlich im Rahmen einer Mietausschüttung dann auch an unsere Investorinnen und Investoren aus. Diese Chancen hat man, aber gleichzeitig auch die entsprechenden Risiken, und wir wissen alle, wie sich in der Vergangenheit, und jetzt kommt das kleine Sternchen, historische Entwicklung ist kein verlässlicher Garant und Indikator für die Zukunft, aber wir wissen alle, wie sich Immobilien in der Vergangenheit entwickelt haben. Es war eine relativ stabile Entwicklung, und das spiegelt auch das Risiko von Immobilien dann letztendlich wieder.
Das stimmt, das war in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren anschauen, wie stark das angestiegen ist und was wir jetzt für eine Probleme haben teilweise, ne? Dass andere Investoren schwerer zu Immobilien kommen bzw. das Geld vielleicht gar nicht bekommen. Ihr schreibt auf der Website, ihr seid revolutionär. Was revolutioniert Brickwise?
Der Immobilienmarkt hat ja nicht nur schöne Seiten sozusagen, sondern wirft ja gewisse Probleme auf. Das eine ist, Immobilieninvestments, also wenn man jetzt von direkter Immobilienkapitalanlage spricht, sind unglaublich kapitalintensiv. Die durchschnittliche Anlegerwohnung kostet in Österreich 300.000 Euro aufwärts. Das Medianvermögen, das investierbar zur Verfügung steht für die Österreicherinnen und Österreicher, liegt bei 20.000 bis 30.000 Euro, wenn man das Immobilienvermögen herausrechnet. Das heißt, man sieht, so ein Investment ist wirklich nur dann möglich, wenn man Kreditfinanzierung aufnimmt für den Median-Österreicher oder die Österreicherin. Und dann muss man sich sofort die Frage stellen, ist das wirklich sinnvoll, weil dann bin ich überhaupt nicht diversifiziert. Ich bin nicht einmal innerhalb der Asset-Klasse Immobilien diversifiziert, und ich bin in einer Anlegerwohnung, wenn sich die Gegend dann nicht gut entwickelt oder wenn dort der Mieter oder die Mieterin nicht bezahlt, wirkt sich das ganz anders aus, wie wenn ich beispielsweise in 10, 20, 30 Immobilien investiert habe. Und noch dazu, wenn ich dieses gesamte Kapital in die Asset-Klasse Immobilien investiere, dann bin ich auch innerhalb der Asset-Klassen nicht diversifiziert, und ich glaube, da sind wir uns jedenfalls einig, die goldene Regel eines erfolgreichen Investments ist Diversifikation, also das Risiko gut zu streuen. Das zweite ist, die Transaktionskosten sind unglaublich hoch, die sind 10% aufwärts. Der Immobilienmarkt ist relativ illiquide, das heißt, wenn ich mein Investment wieder deinvestieren möchte, wenn ich das Kapital wieder brauche, muss ich mal einen Käufer, eine Käuferin finden, dann muss man sich auf den Preis einigen, und erst und dann dauert der Prozess, bis man das Geld wirklich am Konto hat, meistens 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, möglicherweise sogar länger. Was ebenfalls noch dazu kommt, Immobilieninvestments sind relativ komplex, das heißt, es müssen Verträge erstellt werden, besichtigt müssen sie werden, Wohnungen müssen instand gehalten werden, Mietverträge etc., all diese Dinge, das sind die Probleme, die der Immobilienmarkt aufwirft. Wir sind angetreten mit der Vision, Immobilieninvestments für jeden einfach möglich zu machen, also ohne diese Probleme. Wir wollten diese Probleme challengen. Ich glaube, das haben wir wirklich sehr, sehr gut geschafft, und ja, jetzt sind wir da und haben diese Probleme gelöst.
Sehr cool. Weil du vorher gesagt hast, von monatlichen Mietausschüttungen, das klingt ja eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein, dass man das mit dann ab 100 Euro kann man bei anfangen, ne? Dass man da schon monatlich eigentlich eine Ausschüttung erhalten kann. Wie funktioniert das? Ist das Miete oder ist das was anderes?
Nein, es ist tatsächlich Miete, wiederum mit einem kleinen Sternchen, das löse ich dann gleich auf. Was wir machen, ist, wir machen aus der Immobilie ein tokenisiertes Wertpapier, weil es ist ja rechtlich in Österreich nicht möglich, dass man jetzt, und wir arbeiten ja mit der Blockchain bekanntlich, aus einem guten Grund, auch dazu komme ich noch gleich, einen Blockchain-Token als Eigentümerin oder Eigentümer im Grundbuch einzutragen. Das heißt, wir haben irgendeinen Weg finden müssen, um dieses wirtschaftliche Eigentum oder die wirtschaftlichen Vorteile in der Immobilie unseren Investorinnen und Investoren zur Verfügung zu stellen. Wir haben das gelöst über ein tokenisiertes Wertpapier. Das ist ein Genussschein, ich glaube, wir kommen dann später noch dazu. Und in diesem Genussschein ist definiert, dass derjenige, der in diesen Genussschein investiert, Ansprüche auf eine monatliche Auszahlung von vereinnahmten Mieten hat, abzüglich eines Management-Fees und einer Liquiditätsrücklage, die gebildet wird, Anspruch darauf hat, an der Wertentwicklung zu partizipieren und auch Mitbestimmungsrechte hat. Weil wenn man sozusagen Eigentümer einer Immobilie ist, will man normalerweise auch mitbestimmen, und genau diese Rechte gewähren wir unseren Investorinnen und Investoren auch. Und das, was du jetzt gesagt hast mit, ist das wirklich so schön? Ja, diese Art und Weise ermöglicht uns halt, das Immobilieninvestment so kleinteilig anzubieten, weil wir könnten es eigentlich auch noch kleinteiliger anbieten, aber weniger als 100 Euro ist dann auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Und das Ganze vor allem auch handelbar zu machen. Aber ja, und genauso funktioniert es jedes Mal dann, wenn wir Mieternahmen einnehmen, dann schütten wir sie ein paar Tage später an unsere Investorinnen und Investoren, wie gesagt, abzüglich von Management-Fee und Liquiditätsrücklage ganz einfach wieder aus.
Spannend. Dann würde ich gleich auf dem Thema Mieten bleiben. Was passiert, wenn jetzt diese Miete ausfällt? Was ist, wenn die Wohnung leer steht? Wer zahlt das?
Ja, wir haben nicht die eierlegende Wollmilchsau erfunden. Wir geben die Chancen, aber auch Risiken des Immobilieninvestments oder des Immobilienmarkts weiter. Das heißt, Bei Mieten schaut das folgendermaßen aus: Wenn eine Mieterin oder Mieter nicht bezahlt, können wir natürlich auch nicht ausschütten. Also dieses Risiko gibt es jedenfalls. Wir bringen aber den Vorteil mit, dass man eben seine vielleicht 10, 20, 30.000 Euro in viele verschiedene Immobilien aufteilen kann. Und wenn dann ein Mieter oder Mieterin die Miete nicht bezahlt, fällt das natürlich viel, viel weniger ins Gewicht, nämlich bei 10 Immobilien genau ein Zehntel, als wenn ich nur eine Anlegerwohnung beispielsweise gekauft habe und in sie investiert habe.
Weil du vorher schon gesagt hast, Grundbuch, beziehungsweise kurz einmal gesprochen ist, bei euch auf der Website steht grundbücherlich besichert. Was heißt das für einen Anleger?
Da muss ich immer gleich beginnen, wenn ich davon erzähle, weil jedes Mal, wenn ich davon erzähle, kommt mir ein kleines Grinsen ins Gesicht. Du siehst das jetzt vielleicht. Ich finde es nämlich unglaublich bemerkenswert und innovativ, dass wir zwei Dinge miteinander vereint haben, nämlich eine der modernsten Technologien, nämlich die Blockchain-Technologie, mit einem der ältesten Gesetze, die es in Österreich überhaupt gibt, nämlich dem sogenannten Teilschuldverschreibungskuratorengesetz von 1874. Und dieses Gesetz ermöglicht uns, das zu tun, was wir immer wollten, nämlich unseren Investorinnen und Investoren möglichst dieses Immobilieninvestments so zur Verfügung zu stellen, wie eben auch ein Investment in eine Anlegerwohnung tatsächlich stattfindet. Und da geht es jetzt nicht nur ums Wirtschaftliche, also die wirtschaftlichen Ansprüche, Wertentwicklung, Mitbestimmung und Mieternahmen, sondern bei Immobilie denkt man sofort ans Grundbuch. Wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, man kann einen Token nicht als Eigentümerin oder Eigentümer eintragen. Deswegen haben wir eine Möglichkeit gefunden, über dieses Gesetz, dass wir die Inhaberinnen und Inhaber, und es ist völlig gleichgültig, wer der Inhaber oder die Inhaberin ist, das heißt, wenn das wechselt, dann spielt das keine Rolle, ins Grundbuch einzutragen, nämlich ins C-Blatt, ins sogenannte Lastenblatt, als Pfandrecht in Höhe der Nominale, also das quasi des Ausgabepreises des tokenisierten Wertpapiers auf unserer Plattform. Das bewirkt, ja, dass de facto dieses gesamte wirtschaftliche Eigentum, diese wirtschaftlichen Ansprüche eben auch grundbüchlich besichert sind. Und dieser Grundbuchseintrag, der kann auch nicht mehr einfach so gelöscht werden. Der kann nur dann gelöscht werden, wenn die Investorinnen und Investoren zustimmen. Die Immobilie kann aber auch nicht belastet werden oder es kann keine Hypothek mehr aufgenommen werden. Kann schon, aber die ist dann nachrangig.
Ihr kauft die Immobilie unter einer anderen Gesellschaft und dann tokenisiert sie das und bietet es euch den Anlegern an, oder?
Der Prozess ist immer dasselbe. Entweder es gibt schon eine Immobilie, die einem Emittenten gehört, oder dieser Emittent kauft diese Immobilie an. Derjenige emittiert dann auch dieses tokenisierte Wertpapier, und sobald der Blockchain-Token erstellt worden ist auf der Blockchain, hat auch dieses Wertpapier Rechtskraft, das ist ganz einfach so definiert, und dieser Blockchain-Token wird dann ganz einfach handelbar.
Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde gerne meine Immobilie verkaufen, könnt ihr auch an euch herantreten?
Dann kann er zu uns kommen und wir werden ihm weiterhelfen.
Okay. Du hast vorhin schon angesprochen, Genussschein. Was ist ein Genussschein?
Ein Genussschein ist ein Wertpapier und ein Genussschein ist jene Art von Wertpapier, das eine ganz breite Definition hat, sowohl im österreichischen als auch im deutschen am Rechtssystem. Und beim Genussschein ist nicht gleich Genussschein. Beim Genussschein muss man ganz einfach überlegen und vor allem auch überprüfen, was steht in den Bedingungen tatsächlich drinnen. Man kann einen Genussschein ganz einfach quasi wie einen Kredit ausgestalten oder fast wie einen Kredit, also wie Fremdkapital ausgestalten. Man kann ihn aber auch sehr aktienähnlich mit Mitbestimmungsrechten, Gewinnbeteiligung und so weiter ausgestalten. Und wir haben ihn folgendermaßen ausgestaltet. Es steht da drinnen eben, dass die Investoren einen Anspruch auf Ausschüttung von Mieternahmen haben, abzüglich dieses Management-Fees und Liquiditätsrücklage. Das Ganze hat unendliche Laufzeit. Es ist nicht kündbar durch den Emittenten, aber auch nicht durch die Investoren. Aber dafür ist es handelbar und sollte aus irgendwelchen Gründen diese Immobilie oder die Gesellschaft jemals liquidiert werden, verkauft werden, dann gehört der Verkaufserlös den Investorinnen und Investoren. Und damit haben wir wirtschaftlich de facto Eigenkapital geschaffen. Und das ist das, was auch unseren Genussschein sozusagen definiert.
Was würde passieren, wenn jetzt zum Beispiel, wir wollen jetzt natürlich den Teufel in den Wund malen, aber es passiert leider immer wieder, was passiert, wenn Brickwise insolvent geht mit den Genussscheinen?
Die Genussscheine oder die Emittenten haben mit Brickwise, also mit dem Unternehmen, das die Plattform betreibt, grundsätzlich nichts zu tun. Also es ist dieselbe Unternehmensgruppe, aber das ist streng getrennt. Und die Gesellschaften, die diese Wertpapiere emittieren, da gibt es auch sozusagen nur die Immobilien drinnen und eigentlich keinen operativen Betrieb. Das einmal zum einen, das heißt, selbst wenn es uns sozusagen nicht mehr gibt als Plattform, hat das überhaupt keine Auswirkung. Das Geld der Investorinnen steckt ja tatsächlich in dieser Immobilie und nirgendwo anders. Und das Allerschlimmste, das passieren könnte, wäre, dass man sich dazu entschließt oder die Investorinnen und Investoren sich dazu entschließen, dass sie diese tokenisierten Wertpapiere nicht mehr haben wollen, sondern eben, dass alles realisiert wird. Was würde passieren? Wir würden die Immobilie am Markt ganz einfach verkaufen und der Erlös wird den Investorinnen und Investoren zugutekommen. Also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass man den Wert der Immobilie erhält. Aber das ist eigentlich eh genau das, was man will.
Vorher haben wir das Thema Crowdinvestment schon abgehakt, eben, dass das eigentlich eher Projektfinanzierungen und so weiter sind. Ihr seid jetzt auf Bestandsimmobilien fokussiert, spezialisiert, sage ich einmal. Wie werden diese ausgewählt?
Wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt und haben uns überlegt, welche Immobilien sind attraktiv. Das heißt, es sind Immobilien hauptsächlich in Ballungszentren. Natürlich, es geht vorrangig um Wohnimmobilien, aber auch Gewerbeimmobilien, allerdings nur in gewissen Risikoklassen. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine stabile Zukunftsprognose für das Gewerbe gibt, es gibt beispielsweise auf unserer Plattform jetzt schon eine Trafik, wo wir wissen, das ist ein sehr, genau, sehr, stabile, sehr stabiles Geschäft. Es gibt auch ein betreutes Wohnen, das geht auch in eine ähnliche Richtung. Also wir werden das Zug um Zug immer weiter ausweiten. Wir haben begonnen mit der einfachen Wohnimmobilie und weiten das aus, weil wir natürlich auch alle Risikoeinstellungen und Risikoprofile aller Investorinnen und Investoren gerne bedienen wollen. Für uns ist generell wichtig, wir führen intern immer eine Plausibilisierung des gewünschten Verkaufspreises sozusagen durch. Wir haben da Bewertungsmodelle, die auch am Markt gängig sind, Ertragswertverfahren, Discounted Cashflow Methode. Und wenn dann die Mietrendite entsprechend auch ist und nicht zu niedrig definiert worden ist durch den Verkäufer, dann nehmen wir es auf die Plattform.
Also ihr habt wirklich Kriterien, die erfüllen muss, bevor sie überhaupt auf die Plattform kommt?
Ein ganz wichtiges Kriterium habe ich jetzt nur vergessen. Es darf kurz- und mittelfristig keinen Sanierungsbedarf geben. Wir sind keine Projektentwickler, die jetzt Projekte möglicherweise schöner machen, sanieren oder sie vorantreiben oder vielleicht ein Dachgeschoss ausbauen. Wir wollen eben keine Projektrisiken weitergeben. Wir wollen wirklich nur sozusagen das Immobilieninvestment weitergeben.
Das heißt eher schon sanierte Wohnungen oder neue so in die Richtung?
Genau, Neubau, saniert, okay. Langfristigen Sanierungsbedarf kann man ja nicht ausschließen, klar, aber klar. Grundsätzlich soll die Immobilie in sehr gutem Zustand sein. Wir stellen dafür ja auch unseren Investorinnen und Investoren ein Zustandsgutachten zur Verfügung. Das heißt, wir schicken zu jeder einzelnen Immobilie einen gerichtlich beeideten Sachverständigen, der geht durch, dokumentiert alles, erstellt ein Zustandsgutachten und genau dieses Zustandsgutachten kann man sich bei uns in der App dann auch anschauen.
Sehr gut, also das ist auf jeden Fall viel dahinter. Du hast gesagt, Sanierung kann immer passieren. Ich meine, irgendwann kommt der Punkt, wo man sanieren muss oder renovieren oder was auch immer. Und wer entscheidet dann, ob es jetzt renoviert wird, ob es saniert wird? Gibt es da Mitspracherecht seitens der Anleger?
Kommt drauf an, ist da jetzt die Antwort. Es gibt, wie bei jedem anderen Gebäude ja auch, eine ordentliche Hausverwaltung und alles, was im Rahmen dieser ordentlichen Hausverwaltung passieren soll, muss. Da ist ohnehin vieles gesetzlich definiert, entscheidet ganz einfach die Hausverwaltung. Wenn es aber darum geht, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer gefragt werden müssen, dann findet das auch bei uns gleich statt. Wir haben alle diese Verfahren, Abstimmungsmechanismen etc. in der App integriert. Es gibt für jede einzelne Immobilie bei uns auf der Plattform ein eigenes Forum. Da können sich die Investoren auch anonym untereinander austauschen und genau bei solchen Abstimmungen dann tatsächlich auch teilnehmen. Es wird dann demokratisch entschieden und wir sprechen dann sozusagen mit einer Stimme nach außen. Das heißt, eigentlich entscheiden die Investorinnen und Investoren, wenn es vor allem um außerordentliche Hausverwaltungsthemen gibt. Wir haben dann den Brickwise internen Schmäh einmal gehabt, ja, wenn einmal sozusagen die Rutsche vom Dach oder so irgendwas gebaut werden soll, dann dürfen das die Investorinnen und Investoren entscheiden. Aber die große Frage ist natürlich vor allem auch, wer finanziert das? Und bei jeder Emission wird eine Liquiditätsrücklage gebildet, also zusätzlich zur Haus- und Gebäuderücklage, die es bei jeder Hausverwaltung ohnehin gibt, das ist ja gesetzlich verpflichtet, bilden wir darüber hinaus noch eine Liquiditätsrücklage, die ist in der Größenordnung 1-2% des Immobilienwertes und die ist genau dafür da, beispielsweise einen Boiler auszutauschen, einen Boden vielleicht einmal zu schleifen, die Wohnung auszumalen, kleinere Dinge zu sanieren, dafür gibt es das. Und ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, von den Miteinnahmen, die dann ausgeschüttet werden, wird immer ein Management-Fee abgezogen und auch ein Teil für die Liquiditätsrücklage und das fließt genau wieder in diese Liquiditätsrücklage. Die Liquiditätsrücklage ist aber, das ist ganz wichtig, hat aber wirtschaftlich auch den Investorinnen und Investoren, weil wenn das tokenisierte Wertpapier aufgelöst werden würde, also die Immobilie irgendwann einmal verkauft werden würde, aus irgendwelchen Gründen, dann würde diese Liquiditätsrücklage, das was da ist, auch den Investorinnen und Investoren gehören.
Das heißt, das wird dann auch ausgeschüttet. Ja, genau. Also das Überall sozusagen wird völlig dann ausgeschüttet. Richtig, ja. Okay. Das Thema Miete oder Mieter, wer sucht einen neuen Mieter aus? Wenn jetzt zum Beispiel, ihr habt meistens Bestandsimmobilien oder eigentlich hauptsächlich und dort sind wahrscheinlich ab und zu schon Mieter drin, die ihr übernehmt vermutlich, aber was genau. Wenn es neue gibt, wer entscheidet das?
Im Grunde gibt es ein ganz normales Asset Management, wie bei jeder anderen Immobilie auch, das heißt sozusagen, man kann so sagen, wir kümmern uns darum, vereinfacht ausgedrückt, also wir bieten ein Sorglospaket an, aber es hat natürlich jeder Investor auch die Möglichkeit, Vorschläge zu nennen und letztendlich vielleicht sogar das vielleicht in den eigenen sozialen Medien zu teilen und einen guten Mieter, eine gute Mieterin zu finden.
Stimmt, ja. Du hast das vorher schon kurz angesprochen, es gibt auch einen Handel auf eurer Plattform. Das heißt, mit diesen Immobilienanteilen können die Anleger auch handeln. Mhm. Wie funktioniert das? Was für ein Volumen ist dahinter? Weil wir kennen zum Beispiel nur das Handeln von der Börse. Ne? Das heißt, du kriegst im Normalfall immer irgendeinen Preis und kannst sofort veräußern, außer der ist natürlich sehr hoch. Aber wie funktioniert das bei euch? Funktioniert das, dass die Leute wirklich ab und zu handeln oder sind die eigentlich eher die langfristigen Anleger? Merkt ihr da irgendwas?
Immobilienanlage sollte grundsätzlich eine langfristige Anlage sein. Die durchschnittliche Anlegerwohnung wird laut einer Statistik der Österreichischen Nationalbank alle 7 Jahre gehandelt. Immobilienfonds, Immobilienaktien alle 1,2, 1,5 Jahre. Wir sind in unserer Geschäftsplanung davon ausgegangen, dass die digitalen Immobilienanteile auf Brickwise alle 3,5 bis 4 Jahre am Anfang gehandelt werden und das möglicherweise sich irgendwann einmal so in die Richtung 3 Jahre reduzieren wird. Also das zur Umschlagshäufigkeit. Wir sehen aber jetzt schon, die Umschlagshäufigkeit liegt jetzt bei 2,28 Jahren. Das heißt, es wird viel, viel mehr auf der Plattform schon gehandelt, als wir das eigentlich jemals vorausgesehen haben. Aber ja, man kann ganz einfach, wenn man sein Investment nicht mehr möchte, die Anteile auf der Brickwise-Plattform jemand anderen anbieten, zu einem gewissen Preis. Wenn es auf der anderen Seite einen Käufer, eine Verkäuferin gibt, dann findet der Handel dann tatsächlich in Echtzeit statt. Also die Tokens werden untereinander getauscht. Das ist ganz einfach so programmiert. Und die Euro-Beträge wandern vom einen Konto aufs andere. Jetzt zur Frage, wie schaut es mit der Liquidität aus? Ja, völlig richtig, das hängt letztendlich vom Preis ab. Also wenn ich der Meinung bin, es hat eine Preissteigerung gegeben bei dieser Immobilie von 50% und alle anderen Investoren sagen aber, nein, es waren vielleicht doch nur 20%, dann werde ich mir schwer tun mit dem Verkaufen. Aber wenn ich aber sage, ich bin mit 10% Preissteigerung oder Wertsteigerung auch zufrieden, dann werde ich dafür sehr schnell einen Käufer oder eine Käuferin finden. Der große Unterschied zur Börse ist, wir weisen eines aus, nämlich die Mietrendite. Und die gibt einem immer ein sehr gutes Gefühl, ist es jetzt eher teuer oder eher günstig. Also wenn da 0,3% Mietrendite steht, dann weiß ich, okay, das wird jetzt ziemlich sicher viel zu teuer angeboten. Wenn da aber aktuell beispielsweise 4-5% stehen würde, dann würde es wahrscheinlich keine 3 Minuten dauern, bis der Immobilien- oder digitale Immobilienanteil verkauft ist. Also davon hängt es letztendlich ab. Liquidität ist sicher ein großes Thema. Das hängt auch von der Anzahl der Userinnen und User statt. Aber es ist jetzt schon viel, viel höher, als wir uns jemals erwartet hätten.
Sehr spannend, ja. Nochmal ein kurzer Vergleich. Wir sagen ja eigentlich immer, oder wir empfehlen nicht, aber wir sagen immer, ein Grundpfeiler ist eine breite ETF-Struktur, sagen wir mal, im Portfolio. So, jetzt habt ihr mit Brickwise was geschaffen, dass man auch in Immobilien investieren kann. Wie hoch soll da deines Erachtens nach die Gewichtung sein? Was würdest du als gut empfinden?
Da kann die Antwort jetzt nur sein, das hängt vom persönlichen Risikoprofil ab. Also das heißt, wenn ich eher risikoaverser eingestellt bin, dann werde ich eher einen größeren Anteil in Immobilien möglicherweise investiert haben als in Aktien. Ganz generell, breite Streuung ist wichtig, Diversifikation ist wichtig. Jeder und jede sollte sich überlegen, wie viel Risiko man ganz einfach eingehen möchte. Wir versuchen ja genau das zu ermöglichen, eben Immobilieninvestments diversifizierbar auf eine einfache Art und Weise möglich zu machen. Das kann man natürlich auch über einen Immobilienfonds machen, aber die Geschichte und die Forschung zeigt eben, dass viele Menschen nicht genau wissen, was steckt jetzt wirklich hinter dem Fonds, was macht er ganz genau, wo sind die Immobilien eigentlich wirklich, und man möchte eben auch selber diese Immobilien sozusagen aussuchen, in die man dann letztendlich investiert, und genau das ermöglichen wir. Aber ich würde jetzt mal sagen, alles, was in der Größenordnung von 10 bis wahrscheinlich einem Viertel geht, in der Brandbreite wird es sich abspielen letztendlich.
Gut, eigentlich haben wir jetzt das Thema, sagen wir mal, Brickwise-Größen das abgehandelt. Also natürlich nicht komplett, aber und auch das Immobilien-Thema mal so wirklich. Jetzt geht es mal darum, wo fallen, also steuerlich, wo fallen die Genussscheine jetzt rein? Oder wo fällt Brickwise rein? Wo fällt das rein, ja?
Das kann man für Genussscheine an sich gar nicht generell beantworten, weil da kommt es dann letztendlich darauf an, wie sie ausgestaltet sind. Das wird dann auch vom Finanzministerium auch immer gesondert beurteilt. Wir haben so eine Beurteilung angefragt und haben da de facto den Ritterschlag erhalten, wenn man so will. Also wir sind einerseits nicht ganz happy, weil nicht steuereinfach, aber andererseits total happy, weil das Finanzministerium sagt, diese digitalen Immobilienanteile, die Brickwise anbietet, die sind einfach wirklich so nah am Immobilieneigentum, dass sie tatsächlich auch wie Immobilien sozusagen besteuert werden. Das heißt, die ausgeschütteten Mieteinnahmen sind zu versteuern mit als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, und die Wertgewinne sind tatsächlich auch zu versteuern mit der Immobilienertragssteuer. Wir stellen dafür jedes Jahr einen Steuerreport aber zur Verfügung. Das heißt, man weiß am Jahresende bzw. am Jahresanfang des nächsten Jahres ganz genau, wie viel hat man zu versteuern, welche Zahlen muss man sozusagen bei welcher Nummer ins Formular bei der Steuererklärung dann eintragen.
Also wirklich einfach und simpel gehalten für die Anleger, dass die wirklich, wenn sie den Steuerreport bekommen, das eigentlich wirklich das fast eins zu eins so nehmen können. Ne?
Wir versuchen es so einfach wie möglich natürlich zu gestalten, aber es ist kein steuereinfaches Produkt.
Definitiv. Ja, da muss man jetzt sagen, steuereinfaches Produkt bei dieser steuerlichen Form ist sowieso eigentlich nicht möglich. Von dem her
genau.
Ist das eh super, dass es ein guter Steuerreport gibt. Wie schaut es mit Verlusten aus? Kann man die gegenrechnen? wenn es zum Beispiel die Immobilie im Verlust verkauft wird, weil irgendwas vorliegt zum Beispiel, oder wenn die Mietrückstände oder wer immer, kann man das steuerlich geltend machen?
Ja, Mietrückstände nicht, weil sozusagen keine Miete zu bekommen heißt ja nur, man hat null Rendite. Vielleicht einmal für einen Monat aufs Jahr gesehen, wird es dann hoffentlich ohnehin nicht so sein. Was Wertverluste betrifft, ist es genauso zu behandeln wie Aktienkursverluste tatsächlich. Also man kann nicht gegenrechnen, ja.
Okay, dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Kategorie angekommen. Wohin geht's mit Brickwise? Also ihr seid ja relativ jung noch, seid relativ schnell angewachsen und wo geht der Weg langfristig hin für euch?
Wir haben zwei Themen immer schon auf unserer Roadmap, auf unserer langfristigen Roadmap. Das eine ist, wir wollen eine paneuropäische Plattform werden, das heißt, wir wollen international wachsen. Wir arbeiten gerade an unserem Markteintritt, kann man gar nicht sagen, weil wir sind ja eigentlich schon in Deutschland. Aber letztendlich arbeiten wir daran, auch die ersten Immobilien in Deutschland auf die Plattform zu nehmen. Das wird jetzt der nächste Schritt sein, das wird noch heuer passieren. Und das zweite Thema ist, wir wollen eigentlich wirklich jeden und jede ganz einfach ermöglichen, in Immobilien über uns zu investieren. Das heißt, wir arbeiten mit Banken an Kooperationen, sodass man aus dem eigenen Online-Banking heraus direkt in Brickwise investieren kann, beziehungsweise in digitale Immobilienanteile investieren kann. Das sind die zwei Ebenen, sozusagen, auf denen wir uns da bewegen, aber wir sehen uns definitiv als paneuropäische Plattform. Warum sage ich das? Weil Großbritannien sich entschlossen hat, aus der EU auszutreten. Ja. Sonst hätten wir gesagt, ganz europäisch.
Das heißt, ihr habt noch eine weitere Reise, was sehr cool ist. Ja. Nur mal ganz kurz zu einem anderen Thema, Brickwise und Sport. Ihr seid jetzt anscheinend sportlich, weil ihr seid jetzt bei der ersten Bank Open in der Wiener Stadthalle heuer vertreten. Warum?
Naja, mehrere aus unserem Team sind gestern in der Nacht sicherlich vorm Fernseher gesessen und haben das Finale von den US Open angeschaut. Aber nicht nur deshalb, nicht nur weil wir jetzt persönlich große Tennisfans sind, aber Tennisspielerinnen und Spieler, Tennisfans sind natürlich unter anderem genau unsere Zielgruppe. Das ist ein positives Image, das da transportiert wird. Deswegen sind wir da gerne dabei, unterstützen die Veranstaltung und freuen uns, wenn wir uns dann dort sehen.
Sehr cool, ja. Also prinzipiell war das von meiner Seite aus, wenn es keine Fragen mehr vom Publikum gibt, dann würde ich einfach mal sagen, wenn jetzt Interesse besteht für die Podcast-Zuhörer, dass eben in Immobilien investiert wird über Brickwise, das wäre eine super Option. Mit dem Code FV25 bekommt ihr auch noch 25 Euro geschenkt, wenn es in der Vorverkaufsphase investiert. Danke für das Interview.
Sehr gerne.
Sehr viel Spaß gemacht und jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil, ja, würde ich sagen.
So machen wir das. Dankeschön.
Danke.
Danke dir.